Hier schon einige der Frauen haben, glaube ich, eher Frauen haben jetzt seelische Schmerzen wegen der Blumen. Einige haben Mitleid mit Marion Kluge oder Ingrid Damm, weil sie denken, Mensch, der schöne Blumenschmuck, alles zerstört. Wir sind ja so seelsorgerlich unterwegs, dass wir das wenigstens denen vorher gesagt haben. Aber es ist ja auch eine tolle Sache, dass die Schönheit jetzt einfach so zerstört ist. Und am Dienstag vor einer Woche, da waren Suchende auch vor unserer Haustür. Es war mal wieder so weit. Kinder kamen in kleinen Gruppen. Meine Frau war natürlich vorbereitet. Und dann standen sie vor der Tür und sagten, Süßes oder Saures. Und meine Frau hatte sich eine Frage überlegt. Wisst ihr eigentlich, warum ihr heute schulfrei habt? Erste Antwort, wegen Halloween. Irgendwie logisch. Zweite Antwort aus dem kuriosen Kabinett, weil heute Süßigkeiten-Tag ist. Meine Frau meinte wirklich, ihr habt schulfrei, damit ihr heute Süßigkeiten einsammeln könnt. Ja, klar. Dritte Antwort, wegen Nikolaus. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das war real. 2017 Hannover-Bodfeld. Vierte Antwort, weil Jesus auferstanden ist. Bei der letzten Antwort könnten wir jetzt ja sagen, theologisch sogar ganz schön richtig, denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es keine christliche Kirche, dann gäbe es auch keine Reformation der Kirche, dann gäbe es auch nicht Martin Luther und dann gäbe es auch nicht den Reformationstag. Nun, die Kinder waren auf der Suche nach Süßigkeiten und das haben sie gefunden. Aber von 20 Grundschulkindern an unserer Haustür kannten nur 2 den Grund, warum Reformationstag ist. Weil Luther erkannt hat, dass allein durch den Glauben an Jesus ein Mensch gerettet werden kann, die Ewigkeit mit Gott verbringen kann. 2 von 20. Als Christus uns eine gute Nachricht anvertraut, die wir weiterzugeben haben, und die hat noch nicht alle erreicht. Weder die Information, woran Christen glauben, noch der Herzschlag Gottes, der dahinter eigentlich pulsiert. Nein, diese Botschaft hat noch nicht alle erreicht. Und Paulus, der größte Missionar der Weltgeschichte, fragt die Christen in Rom, wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nicht gehört haben? Und er fragt weiter, wie sollen sie aber hören ohne Botschafter? Wie sollen sie aber Frohbotschaften ohne gesandt zu werden? Wie denn geschrieben steht im Jesaja-Buch, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Römer 10. Und Hand aufs Herz, wenn du an Suchende denkst, wenn du an deine Freunde im Sportverein oder in der Nachbarschaft denkst, wenn du Menschen vor Augen hast, mit denen du zusammen arbeitest oder zusammen studierst oder zur Schule gehst, hast du Menschen vor Augen, die auf der Suche sind? Nach Lebensqualität? Nach Erfüllung? Letztlich nach Gott? Hört nochmal ganz neu die Worte des auferstandenen Jesus, die er nach dem Evangelisten Matthäus ganz am Ende sagt. Und das ist das Finale des Matthäus-Evangeliums. Danach kommt nichts mehr. Kein Wort ist für Matthäus dann noch wichtig. Und achte mal beim Hören darauf, wie oft hier das Wort alle vorkommt. Die 11 Jünger, Matthäus 28, Vers 16. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, Jesus schickt seine Jünger los. Zu zweit oder in größeren Gruppen von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Und er vertraut ihnen diese frohe Botschaft an. Eine gute Nachricht haben sie im Gepäck. Jesus lebt. Er ist gekommen als Erlöser der Welt. Versöhnung mit Gott ist möglich. Vom Kreuz fließen Heilung und Rettung ins eigene Leben. Es gibt Befreiung. Ich kann ein Kind Gottes werden, ein Königskind. Die schönste Botschaft, die diese Welt hat, hat Papst Franziskus darüber gesagt. Christina Schöffler hat ein Buch geschrieben, 2017, gerade veröffentlicht, mit dem Titel »Warum ich da noch hingehe«. Und ich habe Sarah Tischbein gebeten, daraus etwas vorzulesen, aus dem Kapitel »Botschafter«.
Und doch fällt es uns oft so schwer, darüber zu reden. Tatsächlich drücke ich mich seit Wochen vor diesem Kapitel. Ich weiß, dass die Sache mit der Aussendung und Beauftragung auf jeden Fall zur Kirche gehört. Aber ich fühle mich nicht wirklich fähig, darüber zu schreiben. Ehrlich gesagt tue ich mich seit einigen Jahren schwer mit dem Begriff Evangelisation. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Ich habe, wie so viele von uns, früher begeistert mitgemacht. Wir luden unsere Schulkameraden zur Funkbude ein. Ich brachte den Billy Graham-Film Time to Run in unsere Klassenzimmer. Wir zogen über den Marktplatz, ganz biblisch. Immer zwei und zwei mit dem Traktat über die vier geistlichen Gesetze in der Hand. Kein Mensch war für uns sicher. Und die spielte auf der Straße Pantomime. Ich kann wirklich sagen, ich war dabei. Es war aufregend. Manches ziemlich schräg und ich habe keine Ahnung, ob es nachhaltig irgendetwas im Reich Gottes verändert hat. Ich hoffe es. Auf jeden Fall hat es mich verändert. Es hat mein Herz weitergemacht und ich habe, ähnlich wie die Jünger, die Freude erlebt, im Auftrag von Jesus unterwegs zu sein. Und dann ist irgendetwas passiert. Ich weiß selbst nicht genau was. Vielleicht ist einfach das Leben passiert. Ich verstand plötzlich, dass ich gar nicht so viel verstehe, dass die Sache mit Gott nicht in vier geistliche Gesetze gepackt werden kann und dass es mir selbst unangenehm ist, auf der Straße angesprochen zu werden. Ich fing an, mich zu fragen, ob das Wort Freundschaftsevangelisation nicht jede Freundschaft verzweckt und ob das Evangelium bei uns nicht aus zu vielen Worten besteht und aus zu wenig Kraft und Vollmacht. Vielleicht war ich auch einfach übersättigt mit Worten, mit meinen eigenen und denen der anderen. Mit Antworten, die wie leere Worthülsen klangen. Menschen, die uns sagten, wie wir zu leben haben. Die Einsicht von Franz von Assisi sprach mir, wie auch vielen anderen, aus dem Herzen. Predige das Evangelium zu jeder Zeit. Wenn nötig, benutze dazu Worte. Wir hofften dabei, dass Worte nicht nötig sein würden. Und damit begann das Schweigen der Lämmer. Vielleicht haben wir tatsächlich so lange geschwiegen, dass uns das Reden nicht mehr in den Sinn kommt. Dass wir fast vergessen haben, was für eine unglaublich gute Nachricht wir anvertraut bekommen haben. Die Botschaft, sie liegt auf unserem Schoß wie eine fette, träge Katze, die man vor die Tür scheuchen sollte, um Mäuse zu jagen, in das wilde Leben zu genießen. Die Nachricht gehört auf die Straße, in dunkle Hinterhöfe, in ausgestreckte Arme und in Häuser mit offenen Türen. Sie hat nicht weniger als das Potenzial, die Welt zu retten. Sie kann Hoffnung in das tiefste Dunkel sprechen. Sie ist das Wort, das unser Innerstes lebendig macht. Sie kann unsere Seele nach Hause bringen. Sie kann ein Rettungsanker sein für deinen Nachbarn, der kurz davor ist zu ertrinken. Ja, so dringlich ist es für manche, diese Nachricht zu hören. Und Gott? Gott versteht unser Schweigen. Er hält das mit uns aus. So wie er die vielen unbedachten Worte mit uns aushält. Aber irgendwann werden wir wieder anfangen zu reden. Weil wir nicht anders können und nicht, weil wir die Notwendigkeit der Evangelisation erkannt hätten, sondern weil die Liebe zu Jesus raus muss wie ein Lachen, das man nicht länger zurückhalten kann. Gott kann durch die junge Generation, gerade die junge Generation, die Liebe in seinen schweigenden Kindern wieder wecken.
Ich bin Christina Schäffler dankbar für diese Gedanken, für diese Provokation. Das Schweigen der Lämmer. Und schauen wir uns in den Bibeltext an. Dann waren da die Jünger, die niederfielen. Und genauso Jünger, diese 11, von ihnen einige, die zweifelten. Zum Glauben gehört der Zweifel, von Anfang an. Und wenn wir die Sendung Jesu ernst nehmen, wenn wir uns auf den Weg machen sollten, dann nehmen wir auch unsere Zweifel mit und dürfen sie mitnehmen. Wir kommen als Humpelnde, als Menschen, die auch Risse kennen im Leben und Brüche. Menschen mit offenen Fragen dürfen wir sein und auch mit Zweifeln. Aber wir gehen, wenn wir gehen, als Menschen, die Jesus etwas zutrauen. Denn es geht am Anfang um seine Macht, die die Jünger schon erfahren haben oder von der sie hoffen, dass sie sie endlich erfahren in ihrem Leben. Deshalb sagt Jesus als erstes, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir, sagt Jesus, ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er sagt nicht, euch ist gegeben alle Macht. Nein, mir. Die Mission Gottes, die Sendung Jesu, die beginnt damit, nicht damit, dass wir 100% überzeugt sind, dass wir alle Fragen geklärt haben, dass wir in unserer Tasche die Antwort auf jede Lebensfrage haben. Damit beginnt nicht die Mission. Wenn sie damit begänge, dann könnte keiner von uns losgehen. Nein, diese Lebensreise beginnt damit, dass Gott Macht hat. Und dieser Satz von Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, der hat Konsequenzen für unsere Mission. Es ist Gottes Mission. Es ist Gottes Welt. Es sind auch Gottes Menschen. Und es ist Gottes Kirche. Es ist Gottes Gemeinde. Und diese Gemeinde von Gott ist von Gott gesandt. Es geht um Gott und es geht von Gott aus. Und deshalb seht ihr hier einen anderen Buchtitel, der auch sehr provokant ist. Gott braucht dich nicht. Ein provokativer Titel mit ein beeindruckendes Buch von Esther Maria Mages. Und daran verarbeitet sie den Tod ihres Vaters, den frühen Tod ihres Vaters und beschreibt eindrücklich, wie das ihre Suche nach Gott geschüttelt und gerüttelt hat und sie darin Gott gefunden hat. Glaubst du tatsächlich, dass der Schöpfer des Universums, der alle Macht hat, abhängig davon ist, ob einer von uns von ihm redet oder nicht? Nee. Jesus sagt mal, wenn er nicht reden würde oder andere, dann würden die Steine schreien. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Das heißt, Gott kommt mit seiner Welt zum Ziel. Das heißt, der Herr des Universums ist nicht von unserem Marketing abhängig. Und das sage ich als jemand, der in dieser Gemeinde für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich bin. Aber ich tue das nicht, weil ich denke, davon wäre Gott abhängig. Es ist nur ein Vehikel, ein Transportmittel. Jesus hat alle Macht und das hat Konsequenzen für unsere Mission. Und das möchte ich euch mit einem geflügelten Wort von Martin Luther veranschaulichen. Martin Luther hat gesagt, während ich mit meinem Freund Philippus Melanchthon mein Wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium durch die Lande. Und seiner Frau Käthe hat er mal geschrieben, liebe Katharina, nach einem langen Tag sitze ich bei einem Maß Bier und denke mir, der liebe Gott wird es schon machen. Wenn wir nach der Gemeindeleitung manchmal noch im Amadeus sitzen, meistens ein kleiner Kreis und irgendetwas trinken, reden wir meistens doch über die Gemeinde. Wohl eigentlich müssten wir dann das sagen. Und Gott wird es schon machen. Luther war ein sehr fleißiger Mensch. Der war rastlos, der war voller Leidenschaft für das Evangelium, der war emsig, der war eifrig. Ich weiß nicht, wie viele Predigten er gehalten, wie vielen Menschen er das Evangelium erklärt hat, wie viele Traktate er geschrieben hat. Er war ein Missionar erster Güte. Aber er wusste, was Jesus gesagt hat am Anfang des Missionsbefehls. Jesus sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir müssen nicht die Welt retten. Das hat Jesus schon für uns getan. Das möchte er tun. Und die Vollmacht, die Wirkmacht, die Autorität, die Dynamis, all das kommt nur von Jesus, die einen Menschen verwandeln kann. Und wenn du dich fragst, warum hat der irakische Mensch in diesem Gespräch zugelassen, dass mit ihm über Jesus geredet wird und zugelassen, dass ein Christ mit ihm auf offener Straße betet, dann lag das nicht daran, dass Roland Hörner und Rainer Haubert, Entschuldigung, dass ich euch jetzt mit Namen nenne, die Gesprächstechnik, die perfekt ist, kennen und so toll geschult sind und die besten Mitarbeiter Gottes, vielleicht. Aber daran liegt es nicht, dass dieser Mensch an diesem Tag offen war und etwas zugelassen hat, was nur Gott tun kann. Und sie würden das auch nicht behaupten von sich. Was folgt daraus, dass die Mission immer die Missio Dei, die Mission Gottes ist? Dass Gemeinde immer Gemeinde Jesu ist? Passivität? Folgt daraus, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen können? Folgt daraus das Schweigen der Lämmer? Oder folgt daraus Oberflächlichkeit, dass wir uns in den zahllosen Treffen, die wir haben, über den Trainerwechsel von Bayern unterhalten und seine Wirkungskraft oder die Sondierungsgespräche der Jamaika-Koalition oder das schlechte Wetter und über was wir alles reden können? Das wäre die falsche Alternative. Denn Jesus sagt ein zweites Alle. Er sagt als zweites, darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alle Völker, alle Menschen, alle Kinder, die vorletzte Woche an meine Haustür gekommen sind. Alle Nachbarn, die in meiner Nähe wohnen. Alle im Sportverein, alle an der Universität, alle Kollegen, alle ehemaligen Mitschüler, die ich habe. Alle Nationen, alle Völker, alle Menschen, wirklich alle. Alle Milieus, die konservativ Etablierten und die Liberal-Intellektuellen, die Faz und die Zeitleser, die Performer und Abenteurer, die Pragmatiker und die Spaßsucher, die bürgerliche Mitte und die sozial-ökologischen, die in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation leben müssen und die Konsumorientierten. Alle Milieus, alle Menschen. Die unerreichten Völker, die befinden sich heute nicht nur in der oberen Mongolei, am oberen Amazonas und in der inneren Mongolei, sondern die unerreichten, die sind jetzt gerade im Fitnessstudio am Sonntagmorgen. Die öffnen jetzt gerade ihren Laptop, um im Homeoffice noch ein paar unerledigte Dinge zu checken. Die machen sich jetzt gerade einen gemütlichen Vormittag und lesen ihre Zeitung am Sonntag, den Tagesspiegel am Sonntag. Und um an diese Orte zu kommen, zu diesen Menschen, brauchen wir kreative Formen. Und die Vollmacht, das Vollmachtswort, das Jesus spricht, das bindet uns ja erstmal ganz an ihn. Aber dann lässt es uns auch los und sagt, geht. Lehrt steht hier. Und deshalb möchte ich dem Satz von Martin Luther einen zweiten Satz hinzufügen. Der ist auch genauso extrem wie der von Luther, aber an den Extremen lernen wir manchmal. Ich habe ihn von Rick Warren gehört. Rick Warren ist amerikanischer Baptistenpastor in Saddleback und ich saß in der Übersetzungskabine in Birmingham beim Weltkongress der Weltbaptisten und er hat eine Predigt gehalten, 30 Minuten waren veranschlagt, es wurden glaube ich 60 und seine Predigt gipfelte im Vermächtnis seines Vaters. Und er hat erzählt, was sein Vater auf dem Sterbebett gesagt haben soll und das war dieser Satz. One more life for Jesus. Noch ein Leben für Jesus. Das soll der Vater von Rick Warren, der ihn sehr geprägt hat, auf seinem Sterbebett gesagt haben. Das war sein letzter Wunsch, noch ein Leben für Jesus erreichen zu können. Mich hat damals, und das hat sich eigentlich nicht geändert, der Satz, fasziniert und auch irritiert. Dieser Satz hat diesen Menschen am Leben gehalten, diese Leidenschaft für Suchende, die Leidenschaft für Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. Das hat ihn bis zum letzten Atemzug beschäftigt und in Atem gehalten. Irritiert hat mich daran, ehrlich gesagt, dass ich dachte, das ist wirkt auf mich wie ein ziemlicher Druck, ein ziemlicher Eindruck, dass man bis zum letzten Atemzug alles daran sitzt. Und es könnte sein, dass wenn man nur so atmet, man die Mission Gottes mit der eigenen Mission verwechselt. Und eigentlich wünsche ich einem Menschen auf dem Sterbebett, dass er loslassen kann, das Leben. Und sagen kann, Gott, du wirst es jetzt schon machen. Du wirst dich um meine Familie kümmern. Und du wirst dich auch um die Menschen kümmern, für die ich auf der Welt da sein kann. Und gleichzeitig hat mich der Satz fasziniert, denn es gibt diese Leidenschaft für alle bis zum letzten Atemzug. Diese Leidenschaft, dass alle Völker, alle Menschen noch Jesus begegnen dürfen. Und diese Leidenschaft für Suchende und die Erkenntnis, ja, Gott möchte durch mich zum anderen Menschen kommen. Gott braucht mich nicht, aber er gebraucht mich. Ja, das ist keiner, der die Mission als fette Katze auf seinem Schoß sitzen hat. Vielleicht zu extrem. Aber vielleicht braucht deine Katze einen Schubs. Im Englischen steht hier nicht Missionsbefehl, sondern Great Commission. Und das ist eine bessere Übersetzung. Weil das Wort Befehl steht hier nicht und ist auch eigentlich nicht gemeint. In diesen wenigen Worten von Jesus gibt es nur eine, grammatisch gesehen, Befehlsform. Und zwar das Wort lehrt alle Völker. Und deswegen haben sich auch alle Gedanken gemacht, wie kann man denn das besser übersetzen? Im Englischen heißt das dann make disciples oder im alten Luther macht zu Jüngern. Und das klingt auch für unsere Ohren seltsam, denn wir können doch gerade niemanden zu einem Jünger machen. Und das Wort machen steht da auch nicht. Und deshalb steht da eigentlich eher nehmt in die Schule oder belehrt. Oder die Bibel in gerechter Sprache übersetzt, lasst alle Völker mitlernen, weil der Jünger ja auch ein Nachfolger, ein Lernender, ein Schüler ist. Und der Schüler einem anderen, der Jesus noch nicht kennt, sagt, Mensch, bei Jesus kannst du was lernen. Komm mit in die Lern- und Lebensgemeinschaft mit Jesus. So ist das gemeint. Lehrt alle Völker und tauft sie. Die Taufe ist das Vollbad in der Liebe Jesu. Durch Untertauchen gibt man sein ganzes Leben in den Tod Jesu und steht mit seiner Kraft zu einem neuen Leben auf und ist untrennbar geliebt. Und so beginnt das neue Leben mit Jesus. Und in der ersten Christenheit hat man nur solche Menschen getauft, die vorher gehört haben, wer Jesus war, die das irgendwie begriffen und verstanden haben und sagen konnten, Jesus ist mein Herr. Die sagen konnten, Jesus meint mich, er liebt mich, er weiß etwas über mich. Von Levi heißt es, Jesus sagt zu ihm, ja, und du bist unter dem Feigenbaum. Und das muss etwas sein, was in seinem Leben eine wichtige Rolle spielt. Und er wusste, jetzt bin ich gemeint. Ich bin gemeint. Nicht nur alle. Ich als Einzelner. Und das ist die Mission der Christen, die Einladung in die Gemeinschaft mit Jesus weiterzugeben. Eine Einladung weiterzugeben. Und das darf dann auch mit allen Mitteln der Kunst, sogar mit Marketing und guten Worten und aller Kreativität auf der Straße und da, wo du Leuten ganz nahe bist. Deshalb ladet Menschen in die Lebensgemeinschaft mit Jesus ein. Und deswegen steht hier, indem ihr geht. Eigentlich steht hier ein Partizip, indem ihr geht. Und das kann die Deutschen gar nicht anders übersetzen als mit geht los und lehrt sie. Geht dorthin, wo sie sind. Und ladet dazu ein. Und das heißt, wie Jesus auch, zensiert nicht vorher, zu wem ihr gehen sollt. Sortiert nicht vorher aus, wer ja nicht gemeint sein kann. Wer vielleicht gar nicht geeignet ist. Alle sind eingeladen. Und so wie wir als Gemeinde und wie der Einzelne von uns auf Gemeinschaft hinweist, das braucht ganz viele Formen und Stile. Ganz verschiedene Formen. Und das Missionsteam hat einen Stil vorgestellt. Und das ist eine echte Ermutigung. Und ich glaube, dass hier viele im Raum sind, die sich auch sowas zutrauen sollten. Und dann sitzen ja auch Leute, die sagen, nee, das ist nun gar nichts von mir. Und das ist damit nicht gemeint, dass das die einzige Form ist. Und ich glaube, Gott wird dir zeigen, wenn du bereit bist, loszugehen, welche Form für dich die richtige ist. Getragen wird dieser Missionsbefehl von diesem dreifachen Alle. Alle Macht hat Jesus bekommen und die Vollmacht- und Autoritätsfrage ist beantwortet. Die Kraft, aus der du etwas tun kannst, wie wir überhaupt irgendetwas tun können, die ist geklärt. Es geht alle Macht von Jesus aus. Und deshalb der Erfolg, wenn man dieses Wort in unseren Kreisen überhaupt benutzen will, ist immer der Erfolg Jesu. Es ist immer seine Strategie. Und alle Menschen sind gemeint und die möchte Jesus und seine Gemeinschaft locken. Deshalb sind alle eingeladen. Und das endet dann in einer wunderschönen Beistandszusage. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alle Tage. Ich habe euch dieses Zeugnis von Christina Schöffler auch deswegen vorgelesen, weil es ja wie so eine kalte Dusche ist. Dass man auf einmal merkt, es kann auch sein, dass mir das Selbstverständliche verloren geht. Dass ich frustrierende Tage erlebe, schmerzhafte Tage, leere Tage, schlechte Tage. Und auch an solchen Tagen ist Jesus bei dir. Und natürlich auch an den lustvollen, warmen und guten Tagen. Deshalb haben wir vorhin gesungen, dass Jesus der Immanuel ist. Denn das steht hier, Gott ist mit uns. Jesus, das ist sein Name. Immanuel ist mit uns. Deshalb passt zu Jesus kein imperialistischer Missionsstil. Also unerbittlich und unbequem vielleicht, aber unerbittlich mit Zwang und Druck und Angst kann ein Missionar Jesu nicht arbeiten. Weil das nicht zur Art Jesu passt. Jesus, wenn er Menschen begegnet ist, war einladend. Er war auch in gewisser Weise fröhlich und ernsthaft. Und er war mit Liebe unterwegs. Und so sendet er uns mit seiner Liebe. Und dann muss das raus, wie ein Lachen, das man nicht unterdrücken kann. Wie etwas, worüber man sich freut, was man einfach weitererzählt. Deshalb erzähl von deinen Erfahrungen mit Jesus. Erzähl von dem, was in deiner Lebensgemeinschaft mit Jesus geschehen ist. Spar nicht den Zweifel auf und die Krisen, die Krankheit, das Dunkle, das du auch erlebt hast, vielleicht durchlitten hast oder wo du mittendrin steckst. Aber du kannst trotzdem sagen, und trotzdem glaube ich, Jesus ist mein Immanuel, mein mit mir, mit uns. Und das wird eine Brücke bauen zu Menschen, die auf der Suche sind, ob es überhaupt irgendeinen Halt gibt im Leben. Jesus ist kein Produkt, keine Werbebotschaft. Er ist der lebendige Herr, der Menschen begegnen kann. Ihn kann man erfahren. Und deswegen Missionsbefehl. Er kam, er geht mit uns und wir gehen hin. Das ist Kirche. Wir sind die Ekklesia, die Herausgerufenen. Herausgerufen in die Nachfolge. Und jetzt geht es nicht darum, dass wir uns nur an der Schönheit der Gemeinde Jesu freuen. Und wie freue ich mich an der Schönheit unserer Gemeinde? Ich freue mich riesig. Ich kann mich auch an diesen Rosen freuen. Und wie entsetzt wart ihr, als die Suchenden die Rosen hier verteilt haben? Diese Irritation, die muss heute bleiben. Dein Christsein kann nicht nur daran bestehen, dass du schöne Stunden in der Gemeinde findest. Ich hoffe, dass du schöne Stunden findest. Und unser Auftrag als Gemeinde kann auch nicht nur darin bestehen, dass wir uns noch schöner machen. Und dass die Lobpreiszeiten noch schöner werden. Und die Qualität noch höher wird. Und die Prospekte noch besser werden. Ja, ich setze mich dafür ein. Aber das ist nicht das Wesentliche. Was die Menschen suchen und auch was wir selber suchen, ist etwas anderes. Es ist die Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Eine Erfahrung mit Gott. Dazu sende uns Gott in diese Welt. Und wir fangen heute damit an. Amen.